Wer ist es nun gewesen? Wer hat das ausgemacht? Ist das schon die Frage nach dem Menschen? Das neue Fragen, nämlich, wer ist schuld an dem Schlamassel? Wir brauchen Schuldige. Das Schlamassel ist offenkundig. Es gibt verschiedene Versionen des Schlamassels. Die falschen Menschen, die falschen Maßnahmen, die falschen Hoffnungen, die falsche Geschichte, die falschen Helfer, die falsche Diagnose. Schuld sind die Unbeirrbaren, die Hartnäckigen, die Unnachgiebigen. Schuld sind die, die ihr eigenes Kalkül haben und ihre eigene Absicht verfolgen. Schuld sind die Desinteressierten und die Ignoranten, die Uneinsichtigen und die, die Verständnis vortäuschen. Besonders schuld sind die Mitleidsvortäuscher oder die Mitgefühlsspieler. Sie machen alles nur noch schlimmer. Und mittendrin in der Misere sind die professionellen Helfer und Tröster, die berufenen und die selbsternannten Schlamasselkämpfer. Denn sie bringen uns täglich das Ende näher. Die Unheilspropheten und Trauerredner, die Endzeitapostel und die apokalyptischen Verkünder. Und wer ist nun dieser falsche Mensch? Wie ist er es geworden? Wie wird man ein falscher Mensch? Wo ist die falsche Abzweigung? Frag den richtigen Menschen, er wird dir alles erklären. Er wird alles richten, er wird alles machen. Ein dürres altes Männlein hat mir bei einer Begräbnisfeier gesagt, ihr Vorgänger, der hat sich uns unterworfen. Wir sind zwei Familien, es sind zwei Familienclans. Sie verlangen Unterwerfung, dann machen sie dir alles in der Pfarre. Sie richten dir die Pfarre her, du hast keine Probleme mehr. Sie machen dir das Pfarrfest und den Friedhof, den Nikolaus und das Sternsingen, die Mitarbeiter und den Kirchenchor, den Pfarrgemeinderat und die Urlaubsvertretung. Du musst dich uns nur unterwerfen, hat er gesagt. Hat er freundlich gesagt zu mir. Es ist ganz einfach. Am Land ist es so. Sie machen es nach ihrer Art seit Generationen. Unsere Ahnen haben die Kirche erbaut. Das Kirchendach von meinem Urgroßvater, seine Gedenktafel beim Eingang. Der Kirchturm schon vor hunderten Jahren. Schauen Sie den Friedhof an. Das ist in unserer Hand. Wenn Sie wählen, können Sie alles haben, Herr Pfarrer. Das schönste Leben. Die Pfarre läuft wie geschmiert. Wir richten Ihnen den Pfarrhof her. Sie können Brot haben, Eier, Fleisch, was Sie wollen, Herr Pfarrer. Auch Schnaps brennen wir. Überlegen Sie es, wie gesagt. Mit freundlichem Gesicht saß er mir gegenüber, der Familienvater. Schmale Gestalt, leise, aber klare Stimme. Er weiß, was er sagt. Unterwerfung, das genügt. Aber sie haben sich ja bereits unterworfen. Vollständig. Auf der ganzen Linie. Vollständige und ausnahmslose Kapitulation. Ohne Zögern und Bedenken. Kein Widerstand. Ja, nicht einmal die kleinste Zurückhaltung. Tief gebeugt stehen sie an der Bushaltestelle. Alte und Junge. Männer und Frauen. Eilige und Gelangweilte, Kluge und Dumme, demütig stehen sie verneigt vor der fremden Intelligenz. Unterwürfig erwarten sie geduldig ihre Launen. Unangekündigte Botschaften, in aller Stille, beinahe unbeachtet ergangen, trotzdem bemerkt und eilig repetiert. Stille und laute Nachrichten, zu lesen oder zu hören. Du brauchst die Intelligenz nicht zu kennen. Sie braucht nicht bekannt zu sein, muss nicht persönlich bekannt sein. Anfangs war das vielleicht so, aber bald war das nicht mehr nötig. Du hast verstanden, woher die Information kommt, die neueste Information. Gerade erst geboren, schon hat sie dich erreicht. Die fremde Intelligenz hält dich in der Zone des Ergehenden. Jeden Augenblick erscheint sie neu, immer neu und anders. Deshalb ewig fremd. Trotz des fortgesetzten Ergehens, ewig neu und fremd. Wo immer du bist, die Zone folgt dir. Du nimmst sie mit. Sie ergeht mit dir. Von Augenblick zu Augenblick, lass den Blick nicht von ihr. Bleibe hingewandt, ihr zugewandt, ihr zugeordnet, auf sie hingeordnet, ihr untergeordnet. Trag sie vor dir her, wenn du in den Bus steigst, wenn du die Straße querst, wenn du Plätze querst, wenn du Städte querst, das Land durchquerst. Eine Frau trägt sie vor sich her wie einen Teller Suppe über die Stiegen, behutsam und gebückt wie einen Teller heißer Suppe, wie ein Heiligtum, wie eine Gottheit, wie die Pallas Athene, wie die Artemis, geneigt und bereit, sich vor ihr niederzuwerfen, sobald sie vollständig erscheint, sobald sie sich gänzlich manifestiert. Im selben Moment, da sie sich umfassend manifestiert, sich niederwerfen, zu Boden werfen, ihr huldigen, ihr, der Herrin der Intelligenz, die überall und jederzeit ergehen kann, in der ganzen Stadt, im Land, an der Bushaltestelle, überall, wo die Zeit unterbrochen ist. Das ist ihre Zone, die Unterbrechung. Ihr Ergehen unterbricht die Abläufe, die Gespräche, die Produktionen, die Gedanken, die Nachforschungen, die Fragen, das Gehen, das Fahren, das Essen. Die Läufe stolpern, die Abläufe kommen zum Erliegen. Du stehst am Straßenrand und suchst das Ergangene, schuldig, weil versäumt. Aber dir wird vergeben werden, deine Schuld vergeben, die Strafe nachgelassen, die Schuld gestrichen. Wenn du dich wieder unterwirfst, bleib nicht schuldig, halte nicht zurück, gebe dich hin, gebe dich aus und dahin. Halte nichts zurück. Verschwende dich. Investiere dich. Die Stadt ist gewonnen. Das Land ist gewonnen. Die Welt ist gewonnen. Das ganze Universum für das Ergangene. Alles ist gewonnen. Bis auf einen Flecken. Ein kleiner Flecken fehlt noch. Ungeordnet betraten wir den Park. Was heißt Park? Ein Wiesenstück mit hohen Platanen, von 4 asphaltierten Wegen erschlossen, die auf einen Platz in der Mitte zulaufen, wo, von Parkbänken umgeben, ein Brunnen in der Mitte steht. Ein behauener Steinblock mit mehreren kleinen Wasserdüsen, aus denen ein Rinnsal tritt und am glatten Stein herunterrinnt. Lautlos rinnt es herunter bisher. Fast unbemerkt von den beiden Männern, die auf den Bänken sitzen und von den Fahrzeugen aus kaum zu sehen. 3 Straßen um den Park, 2 Schulen. Übermütig betreten die Kinder den Platz und erblicken den Brunnen. Ein Blick auf den Brunnen und sein Rinnsal. Und in den Köpfen arbeitet es. In den Köpfen bilden sich Fantasien. Rinnendes Wasser und eine angefangene Religionsstunde. Unaufhörliches Rinnen und eine eröffnete Freiheit. Einige gehen auf den Steinblock zu und betasten ihn. Sie befühlen das Wasser und den Wasserdruck an den Düsen. Im Nu entstand ein feiner Wasserstrahl. Zunächst über dem Brunnen, dann neben dem Block. Und schließlich konnte der Strahl gelenkt werden innerhalb gewisser Grenzen. Mit der Strahllenkung erwachte die Begeisterung, sowohl beim Lenken als auch beim Nasswerden, beim Verfolgen wie beim Ausweichen. Es war der erste sonnige und wirklich warme Tag. Sie holten Luft und wurden lebendig. Mit dem Wasser und der Sonne erwachte das Leben. Es wurde laut und fröhlich. Und in diesem Moment, als die Lebendigkeit sich durch die Reihen fortpflanzte, trat einer von ihnen, ein besonnener, schlaksiger 14-Jähriger, an mich heran und übergab mir sein Mobiltelefon. Ob ich es für ihn aufbewahren könnte? Es hätte sein können, dass sein Besitz ohnehin nicht erlaubt war während der Stunde. Doch das war nicht die Frage. Die Frage war, dass es störte. Unnötig, unnütz, denn hier meldete sich keimendes Leben. Und dass er mir das Störende übergab und mich damit ins Vertrauen zog, ohne Umstände wurde ich durch diese wortlose Übergabe sein Vertrauter. Er übergab mir schnell entschlossen sein Gerät, um sich auf die aufwallende Fröhlichkeit zu stürzen. Das Störende gab er ab und übergab sich dem anfangenden, unbändigen Spiel, das ihn nun nach und nach ergriff. In der Mitte wurde wild gespritzt und rundherum wurde getanzt und den Fontänen ausgewichen oder auf sie zugetrieben. Nach und nach wurde erkennbar, dass alle an der nassen Fröhlichkeit teilhaben sollten. So mussten also manche erst auf die Mitte zugetrieben werden, denn die Reichweite der Fontäne war sehr begrenzt. Und so entstand nach und nach ein Spiel, welches auch die umliegenden Wege und Wiesen umfasste. Auch wenn einige versuchten, sich als Beobachter aus dem Geschehen herauszuhalten. Es gibt bei 14-Jährigen starke Größenunterschiede, große Unterschiede an Besonnenheit und Spieleifer. Und es gab fortan viel zu tun, um Position zu beziehen und die Position beizubehalten. Fremde Parkbesucher blieben völlig unbehelligt. Die Parkbenutzer beobachteten amüsiert. Die Amseln blickten von den Ästen. Der Straßenverkehr setzte aus. Die Stadt schien aufzuatmen und zu genesen am aus dem Wasser keimenden Leben. Da traten zwei Mädchen mit ernstem Blick an mich heran. Keck und klug, gärtenschmal und nabelfrei die eine, rothaarig und erwartungsvoll die andere. Sie hätten einen toten Maulwurf gesehen, ob sie den bestatten dürften. Ich erlaubte es natürlich. Später erschienen sie wieder und berichteten von ihrer Zeremonie, vom Blumenschmuck und den Gebeten. Ich erkundigte mich nach den Gebeten und wie zum Beweis ratteten sie das Vaterunser herunter im Park neben dem Brunnen. Den Maulwurf hatten sie der Erde zugeführt, den Erdling seinem eigenen Element in der freien Religionsstunde, von den anderen ganz unbemerkt. So beruhigt um der Verbundenheit mit dem Grund und mit der Lebenskraft des Wassers, wandte ich mich dem einen Bankbenutzer zu, einem Afghanen, der wenige Worte hatte und über die Gewalt in seinem Heimatland stammelte, aber den lebendigen Frieden vor Augen hatte. Und so dann dem anderen, der türkischer Kurde war, Journalist eigentlich, aber, wie er sagte, nun zwangsläufig zum Politiker geworden, weil ihn die Regierung bedrohte und verfolgte. Diyarbakir, sagte er. Ich gab ihm zu verstehen, dass ich den Ort kenne. Kurdenhochburg am Tigris, schwarze Stadt, ständig von Polizeiwagen umgeben. Mit Lautsprechern umkreisen sie die Stadt. In Uniformen durchschreiten sie die Boulevards. Ich nenne ihm kurdische Sänger, kurdische Nachbarstädte. Sein junges Gesicht hält sich auf. Sivan Perver, Mardin, Hasan Kaif, die antike Stadt, die in dem Stausee ertränkt werden sollte. Eine österreichische Firma hätte den Stausee errichten sollen. Nun haben es andere erbaut. Der Tigris hat nicht mitgespielt. Der Fluss hat die Maschine nicht herangelassen, hat die Bauarbeiten verzögert um Jahre. Er führte Hochwasser, jahrelang Hochwasser. Ein Stausee verschoben wegen Hochwasser. Ich bin durch den Fluss gegangen bei Niedrigwasser. Kinder spielten dort unter der alten Brücke. Neben dem Tigris eine alte Moschee. Weiter oben in der Felswand alte Wohnhöhlen, nun als Ställe genutzt. Ich habe den oberen Tigris sehen wollen, bevor der Stausee alles zudeckt. Ich erzähle dem Kurden davon, der durch die Bedrohung zu einem Politiker und Buchautor geworden ist. Er zeigt mir seine Bücher und nun zu einem Flüchtling geworden, der bei seiner Großmutter Unterschlupf gefunden hat. Wir sprechen über Philosophie. Spinoza nennt er und Kierkegaard. Mit Namen kann man philosophische Parkgespräche führen, wenn man sonst kaum gemeinsame Worte hat. Kierkegaard, der das Subjekt neu in die christliche Theologie eingeführt hat. Subjektiv denken, sagt er. Ich nenne Heidegger, Foucault, Zizek. Ja, Heidegger, ein riesiges Feld, sagt er, deutet er. Foucault, Sexualität und Macht, ja. Aber Agamben kennt er nicht. Ich nenne und empfehle Agamben, einen neuen Denker seit Foucault. Denker des Ausgelieferten, des Preisgegebenen, Homo Sacer. Er wird neugierig. Subjektiv an Gott glauben, das heißt Selbstglauben, heißt in den Glauben springen, heißt mit Risiko den Glauben wagen, auf eigene Faust, die Wahrheit des Glaubens, ohne irgendeine Absicherung. So hat er es mir gesagt und jetzt ausgeliefert. Darauf läuft es hinaus.